Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Trumpismus, die große Unbekannte an den Börsen? Fragezeichen. Dass die zweite Amtszeit Donald Trumps als US-Präsident die Welt noch mehr in Atem halten könnte als die erste, war vermutet bis erwartet worden. Das Tempo und die Konsequenz, in denen aus Ankündigungen reihenweise Taten werden, überrascht indes viele Betrachter und Betroffenen des Geschehens. Errichtung von Zollschranken, erste Schritte zur Entbürokratisierung, Maßnahmen zum Ende des Ukraine-Krieges. Und als wenn das alles nicht genug wäre, kommen noch imperialistische Erklärungen zu Kanada, Grönland, Panama und dem Gazastreifen hinzu. Ist die Welt, sind die Börsen auf diesen Trumpismus vorbereitet und welche Rückschlüsse dürfen bzw. müssen Investoren mit Blick auf ihre Asset Allocation aus dieser Gemengelage ziehen? Das und mehr fragen wir heute Morgen Dr. Harald Preißler, Kapitalmarktstratege bei der Bandleon AG und mir hier zugeschaltet. Guten Tag, Herr Dr. Preißler.
Guten Tag, Herr Drescher.
Ich war ja eingeladen auf einer Veranstaltung von Bandleon am Vorabend des Fondskongresses. Da haben Sie Ihren Konjunktur- und Marktausblick gegeben und ich fand das so interessant, dass ich Sie ja direkt gefragt habe, ob wir da nicht mal miteinander zu diesem Thema etwas machen wollten, denn Trump hat natürlich eine große Rolle gespielt in Ihrem Marktausblick und deshalb würde ich mal damit eröffnen, Sie zu fragen, wann Ihnen eigentlich so geschwant hat, wie das so schön heißt, wann Ihnen das erste Mal bewusst geworden ist, dass der 45. Präsident der Vereinigten Staaten auch der 47. sein könnte. Denn direkt nach seinem Ausscheiden der Wahl von Biden, allen Dingen, die dann im Zuge des Kapitolsturms und so passiert sind, da hatten die meisten wahrscheinlich nicht mehr damit gerechnet, dass uns Herr Trump nochmal so intensiv beschäftigen würde, wie das jetzt der Fall ist.
Da haben Sie völlig recht, leider muss man sagen. Sie sagten jetzt vorhin, er wurde zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Seine Zählweise, und da fängt das Ganze ja schon an, ist ja anders. Er hat ja nach eigenem Bekunden dreimal gewonnen. Der Sieg 2020 wurde ihm ja gestohlen. Und das sieht er zwar exklusiv so, kein einziges US-Gericht hat ihm da Recht gegeben. Aber das ist schon mal eine Säule dieses Trumpismus durch permanente Lügen, Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien, schlicht und ergreifend Desinformation in die Gesellschaft zu tragen und damit die Öffentlichkeit müde und mürbe zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da hat die Philosophin und Politologin Hannah Arendt schon vor vielen Jahren mal so schön gesagt, wer ständig belogen wird, der glaubt nicht die Lüge, sondern der glaubt niemandem mehr irgendetwas. Und das ist genau das, was Trump so ein Stück weit auch beabsichtigt, denn dann kann er schalten und walten, wie er möchte. Das sind so diese Aspekte, die Sie zum Teil ja auch schon angesprochen hatten, der im Vergleich zur ersten Amtszeit stärkere Nationalismus, der noch stärkere Populismus, der neu hinzugekommene Imperialismus, putinscher Prägung. Mal gucken, was die beiden da jetzt in Riad aushandeln und uns davor vollendete Tatsachen stellen. Dass Trump in schärferer Form wiederkommt als beim ersten Mal. Das war eigentlich schon Ende 2023 absehbar, als dieses Heritage Foundation Paper bekannt wurde, in dem haarklein ausgebreitet wurde, wie eine neue Amtszeit gestaltet werden müsste. In allen möglichen Politikbereichen wurde das dann durchdeklariert bis hin zur Wirtschaftspolitik und dort die angebotsorientierte Agenda. Das ist soweit ja gut. Sie sagten eben auch schon, Bürokratieabbau ist ein wesentliches Element. Da sehen wir momentan sehr viel Kettensäge unterwegs. Was das Ganze bringt, das werden wir dann sehen. Also die angebotsorientierte Agenda, das ist der positive Teil, über den haben sich die Börsen ja auch am meisten gefreut, ab Tag der Wahl und auch in der Zeit danach. Dazu kommt aber dann diese zweite Säule, der Merkantilismus, also mit Hilfe von Zöllen sich Vorteile am internationalen Handel zu verschaffen. Das ist eine Entwicklung, die war auch absehbar. Die benutzt er jetzt noch stärker als beim letzten Mal. Aber, und das ist jetzt für mich auch so der Übergang zur Frage, was passiert denn jetzt dann im Konjunkturumfeld und an den Finanzmärkten im laufenden Jahr und vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die sehr starke öffentliche Präsenz, die Trump erzeugt. Wir reden im Prinzip täglich über nichts anderes. Wenn man aber mal in die erste Amtszeit zurückguckt, dann kann man sehr schön sehen, dass die Auswirkungen auf den Konjunkturverlauf, also auf das makroökonomische Geschehen, sehr, sehr klein war, steht in keinem Verhältnis zu der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, wir hatten einen sehr schönen Konjunkturaufschwung am Anfang seiner Amtszeit. Der ist dann gekippt in der zweiten Hälfte. Das war im Prinzip durch die ganz normalen konjunkturellen Frühindikatoren vorgezeichnet. Und daran hat sich auch durch die Äußerungen und durch die Vorgehensweisen von Trump nichts verändert. Und das Gleiche im Übrigen galt für das Inflationsumfeld, das damals ebenfalls absolut neutral war, ohne großen Einfluss durch die Zölle. Deswegen wäre ich immer vorsichtig, wenn man jetzt so viele Analystenkommentare liest, welche Auswirkungen diese oder jede Maßnahme auf das Wirtschaftswachstum oder auf die Inflation haben könnte. Das wird höchstwahrscheinlich deutlich milder ausfallen.
Ich habe mir in meinem Blog in Mannheim einen Satz notiert, den Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, ich bin gespannt, ob er uns was vormacht oder ob er uns was vormacht, wenn Sie den mal gerade mit Leben füllen.
Ja, der bezog sich auf Elon Musk und sein Vorgehen in dieser neuen Doge-Behörde. Er hat ja sehr große, vollmundige Ankündigungen gemacht. Erst wollte er 2 Trillionen US-Dollar jährlich im Haushalt einsparen. Dazu muss man wissen, der Bundeshaushalt ist nur in Anführungszeichen 7 Trillionen US-Dollar groß. Also 2 Trillionen, das wäre um die 30% gewesen. Jetzt hat Donald Trump höchst selber schon fast 5 Trillionen dieser 7 Trillionen gesperrt durch Zusagen, dass da nichts passieren wird. Also das betrifft das ganze System der öffentlichen Vorsorge, der Alterssicherung. Da wird Elon Musk nicht eingreifen dürfen. Dann bleiben noch ungefähr 2 Trillionen übrig. Von denen will er jetzt nur noch 1 Trillion einsparen. Von diesen 2 Trillionen ist aber mehr als 1 Trillion Verteidigungsausgaben. Und wenn man das mit berücksichtigt, dann sieht man, dass der Spielraum, den Musk da hat, sehr viel kleiner ist, als es jetzt die martialischen Kündigungen und so weiter verheißen. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, macht er uns hier was vor? Im Sinne von, macht er uns vor, wie es geht, wie wir hier beispielsweise in Europa oder in Deutschland endlich auch mal Bürokratieabbau hinbekommen? Das wird wahrscheinlich nicht aus dem bürokratischen Prozess heraus von selber passieren. Bürokraten schaffen sich mit Sicherheit nicht selber ab. Also das steht fest. Also macht er uns hier vor, wie es geht, oder macht er uns nur was vor? Im Sinne von sehr viel Getue und am Ende kommt nichts dabei herum. Da bin ich gespannt und da wird er die Antwort in den nächsten, na, ich würde mal sagen, 6 bis 9 Monaten geben. Weil wenn er jetzt sehr viele Vorschläge macht, aber am Ende nichts erreicht, dann wird diese Männerfreundschaft der beiden Sonnenkönige auch recht bald auseinanderbrechen. Da bin ich mir sicher.
Auch sprechen wir mal kurz über die beiden Sonnenkönige. Die Times hat ja jetzt ein Cover, wo der legendäre Präsidentenschreibtisch ist, hinter dem dann eben nicht Trump sitzt, sondern hinter dem Elon Musk sitzt. Und damit verbindet sich natürlich auch die Frage, wie das eigentlich sein kann, dass jemand, der einen so großen Interessenkonflikt hat wie Musk in dieser Situation, quasi für sich selbst auch mit auf den Staatsapparat und seine Unternehmen, also wie er mit seinen Unternehmen auf den Staatsapparat da Einfluss nehmen kann. Wie soll das rechtssicher ablaufen?
Das ist eben der Punkt. Das ist ein Teil dieses Trumpismus, sich über Gesetze hinwegsetzen, per Dekret regieren. Das ist das, was Trump gerade macht. Dann ist er im Zweifelsfall schneller als die Gerichte. Und jetzt hat ja JD Vance, der Vizepräsident, auch schon in Frage gestellt, ob Gerichte überhaupt dafür da sein sollen, die Exekutive zu kontrollieren. Also man sieht ein Wording, das hier Einzug hält. Das ist demokratiefeindlich. Das ist eine extreme Steigerung gegenüber dem Antritt der letzten Amtszeit gegen das Establishment. Es geht hier gegen die Institutionen und gegen die Demokratie insgesamt. Also das darf einen schon durchaus besorgen. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass es in den USA so ruhig ist. Also dass man hier keine Demonstrationen sieht, außer so ein paar aufgebrachte Demokraten. Aber in die Breite geht das definitiv noch nicht.
Jetzt haben wir ja oben drüber die Frage schon gestellt, die große Unbekannte an den Börsen. Also so unbekannt haben wir gerade rausgearbeitet, war das vorher gar nicht, was der Mann jetzt macht. Ist er nicht einfach, nicht relativ einfach auszuzählen, weil er tut, was er sagt, weil er das, was er angekündigt hat, dann auch umsetzt? Das wäre doch für die Börse dann eben sehr berechenbar und eigentlich eine feine Sache. Man kann sich darauf einstellen als Investor zu sagen, das muss von dem Ganzen profitieren und das wird darunter leiden.
Das ist auch genau der Punkt, der uns schon vor der Wahl, aber dann durch die Wahl natürlich erst recht, relativ zuversichtlich gemacht hat, dass das relativ gute Börsenjahr 2024 nicht das letzte gewesen sein dürfte, sondern dass 2025 auch nochmal mit recht viel Rückenwind kommen wird. Denn wir haben diese angebotsorientierte Agenda, wir haben das Thema Verlängerung der Steuersenkungen aus der ersten Amtszeit plus ein paar andere Goodies, die er noch im Petto hat. Also das sind Themen, die werden dazu führen, dass sich in den USA nach so einem kleinen Durchhänger im ersten Halbjahr, den sehen wir jetzt schon in einzelnen Daten wie Einzelhandelsumsätzen und so weiter, aber das ist nicht weiter dramatisch, dann im Laufe des zweiten Halbjahres und dann auch in 2026 hinein das Wachstum weiter schleunigt bzw. Überpotenzial bleibt. Also das dürfte ein wesentlicher Effekt sein. Wobei sich die Wachstumsquellen so ein bisschen verschieben. Das war ja im letzten Jahr, im vorletzten Jahr überwiegend der Konsum. Jetzt wird im laufenden Jahr stärker auch die Investitionstätigkeit dazukommen und die Bauwirtschaft. Wir sehen das unter anderem auch schon an der Stimmung bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die zuletzt deutlich angezogen hat und die sich auch darauf freuen, jetzt wieder bessere Angebotsbedingungen in den USA zu finden und deswegen mehr investieren und auch einstellen wollen. Also das ist so der positive Aspekt, der für das Jahr 2025 eine so sehr solide US-Konjunktur verheißt. Und das ist sozusagen mal der eine Pfeiler fürs laufende Jahr. Und der andere Pfeiler ist, dass die Chinesen als zweiter sozusagen wichtiger Handelspartner der Europäer natürlich aus Angst vor dem Zollkrieg, den Trump immer androht, schon mal eine ganze Menge an Geschützen bereitgestellt haben. Also die Fiskalpolitik und die Geldpolitik, die sich in den letzten Jahren sehr zurückgehalten hatten in China, sind bereit, aus allen Rohren zu feuern. Also da gibt es viele verschiedene Zusicherungen von Präsident Xi selber, aber auch vom Politbüro, hier aktiv zu werden. Das heißt, die Chinesen wollen unbedingt vermeiden, das Gesicht zu verlieren vor der eigenen Bevölkerung und werden deswegen jede Zollattacke aus den USA mit massiven Stimuli der Binnenkonjunktur beantworten. Und das ist für die deutschen Exporteure natürlich eine gute Nachricht. Die werden nicht mehr so stark profitieren wie in früheren chinesischen Aufschwüngen. Aber das China-Geschäft wird im laufenden Jahr auch in der Automobilindustrie wieder deutlich besser laufen als in den Vorjahren. Und das ist dann auch der Rahmen für die Verbesserung der Konjunkturperspektiven in Europa und selbst in Deutschland. Ja, wir sind ja momentan gerade in so einer sehr ausgeprägten Phase und Stimmung des Jammerns. Und der Begriff der Deindustrialisierung, der ist wahrscheinlich etwas arg scharf gewählt, aber dieser Rückbau der industriellen Wertschöpfung in Deutschland, der wird natürlich in den nächsten Jahren anhalten. Aber das ist kein linearer Prozess, sondern das ist ein wellenförmiger Prozess. Und wir sind da gerade am Ende von so einer Abwärtswelle, auf die folgt dann jetzt im laufenden Jahr eher wieder eine konjunkturelle Erholung, getragen von Verbrauchern und der Industrie inklusive Exportwirtschaft. Und das macht diesen Aufschwung fürs laufende Jahr so relevant, weil er eben nicht nur auf einem Zylinder läuft, sondern breit abgestützt ist. Und das ist dann natürlich auch ein gutes Umfeld für die Finanzmärkte.
Aber mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Herr Dr. Preisler. Wenn ich so an mein Portfolio denke, müsste ich ja davon eigentlich ganz gut profitieren. Aber versuchen wir doch auch ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Heute Morgen kam schon die Meldung, dass die Arbeitslosenzahlen gerade in Washington schon ganz erheblich gestiegen seien, weil die Kettensägenmaßnahmen, von denen Sie eben gesprochen haben, also alle Personen, die Hamas abbauen will in der Bürokratie des Staatsapparates, die sind dann natürlich dem Arbeitsmarkt auch wieder zur Verfügung gestellt. Und das Thema der Befeuerung der Inflation, die entstehen könnte durch eine weitere Konjunktur, die so gut läuft oder noch besser läuft. Es ist ja sogar von weiteren Steuersenkungen noch die Rede. Da merkt man ja auch der Notenbank an, dass sie sich damit nicht so ganz wohl fühlt. Und da wir so gerade in der Karnevalszeit sind, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Da habe ich ja in Mannheim auch rausgehört, dass sie sich um diesen Punkt auch Gedanken machen, weil sie gesagt haben, das schwarze Loch der Verschuldung trifft uns noch vor dem Klimawandel.
Das ist genau der Punkt. Die Amerikaner haben sich in den letzten Jahren, eigentlich seit der Finanzkrise, deutlich stärker verschuldet als alle anderen westlichen Industrienationen bzw. G7-Partner. Also deutlich stärker. Ungefähr im Jahr 2000 noch hatten wir einen Anteil amerikanischer Staatsanleihen am weltweiten Anleihenmarkt so von 20%. Das sind mittlerweile fast 50%. Das heißt, fast jede zweite Staatsanleihe auf diesem Planeten ist eine amerikanische. Und das zeigt, dass sehr viel an wirtschaftlicher Potenz und Stärke, die wir in den letzten Jahren aus den USA gesehen haben, eigentlich gar keine originäre amerikanische Stärke ist, sondern das ist auf dem Sumpf der Verschuldung aufgebaut. Und das ist das große Risiko für die USA, aber natürlich auch für den Rest der Welt. Denn wenn die US-Zinsen zu stark unter Druck kommen, zu stark steigen, dann wirkt das natürlich die US-Konjunktur irgendwann ab. Kann aber auch dazu führen, dass wir in eine regelrechte Spirale hineinlaufen, in der sich die Marktteilnehmer immer mehr vom Treasury-Markt zurückziehen, die Zinsen immer weiter steigen. Und dann fliegt den Amerikanern dieses Haushaltsdefizit um die Ohren. Das ist kein völlig von der Hand zu weisendes Risiko. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt in den nächsten 12 Monaten schon ansteht. Aber wenn man sieht, mit welcher Schärfe zwischen den politischen Parteien in den USA gerungen wird, wenn es um die Erhöhung der Schuldengrenze geht, dann ist ja nicht auszuschließen, dass es da irgendwann mal einen Unfall gibt, dass man sich eben nicht mehr in letzter Sekunde einigt. Und dann haben wir einen Default der Treasuries. Und das hat weitreichende Konsequenzen durch alle Verästelungen der Weltwirtschaft. Also das ist eine große potenzielle Gefahr, die dann aber auch Europa trifft. Denn das ist ja klar, wenn die Amerikaner die Zinsen zu stark erhöhen, dann gehen die Bundrenditen mit hoch, nicht 1 zu 1, aber im Verhältnis 1 zu 0,8. Und dann haben wir auch hier hohe Zinsen. Also diese Gefahr ist durchaus da. Wenn also die Konjunktur jetzt im laufenden Jahr wird, der eine Aspekt ist die Verschuldung, der andere Aspekt ist eine zu starke Ankurbelung der Konjunktur durch die Trumpschen Maßnahmen mit dann wieder Befeuerung der Inflation im weiteren Verlauf des Jahres. Die Fed hat deswegen, wie Sie richtig sagen, die Zinssenkungen ja schon gestoppt. Und das ist ein Risiko, dass wir hier gar keine weiteren Zinssenkungen sehen und im nächsten Jahr vielleicht dann sogar weitere Zinserhöhungen. Das ist durchaus drin. Aber das ist natürlich ein Problem für den Anleihenmarkt, aber nicht notwendigerweise eins für den Aktienmarkt. Denn das haben wir ja im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch gesehen, dass die Aktienmärkte trotz steigender Zinsen nach oben weiterlaufen konnten. Es gab zwar immer wieder mal Korrekturen durch die Zinsbewegungen ausgelöst an den Aktienmärkten, aber dann hat sich es auch schnell wieder gefangen und dann ging es weiter nach oben, weil eben die Konjunkturdaten sich parallel dazu verbessert haben. Also die Gewinnaussichten der Unternehmen, die Umsatzwachstumsraten sich stärker nach oben bewegt haben und das wiegt dann am Ende für die Aktienmärkte stärker. Aber wenn dann dieser Prozess zu weit fortgeschritten ist, also dann sind wir Ende 2025, Anfang 2026, dann kippt das System natürlich wieder und dann verschlechtern sich wegen der zu stark oder der stark gestiegenen Zinsen auch wieder die Konjunkturaussichten.
Versuchen wir gerade noch das Thema der Bewertungen mitzustreifen, bevor wir dann zu dem, was tun, sprach Zeus kam. Sehen Sie in dem Bereich der Bewertungen? Alles schaut auf die großen Technologieaktien und sagt, da darf eigentlich gar nichts mehr enttäuschen. Das muss jetzt eigentlich alles in diese Bewertung reinwachsen, was da an Zahlen kommt. Aber dann gibt es immer wieder die Hinweise, die sagen, ja, das sind aber nur diese Titel. Die anderen Titel, die sind doch noch lange nicht teuer. Und es ist dann immer von den Value-Aktien die Rede. Können Sie das ein bisschen einordnen?
Ja, sehr gerne. Das ist nämlich der Teil, der jetzt sozusagen tatsächlich in meinen Augen Wasser in den Wein bedeutet. Denn es ist einfach alles teuer an den Finanzmärkten. Also eben alle Risikoassets, ob Aktien, ob Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, überall sind die Risikoprämien auf extrem niedrigem Niveau. Da macht Investieren natürlich keinen großen Spaß. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Die Bewertungen sind am breiten Markt extrem hoch. Sie sind aber mittlerweile auch unterhalb der Magnificent Seven und unterhalb des Tech-Sektors deutlich gestiegen. Mittlerweile sogar in Europa. Selbst wenn Sie den Stoxx 600 nehmen und da mal die Forward-Earnings sich anschauen, dann sind wir schon fast im 90%-Perzentil der letzten gut 20 Jahre. Das heißt, so viele Phasen, in denen die Bewertungen noch höher waren, gab es in der Vergangenheit nicht. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass wir nicht darauf setzen können, dass die Aktienmarktbewegung vom letzten Jahr sich eins zu eins in diesem Jahr fortsetzt. Wir hatten ja letztes Jahr ein sehr nervenschonendes Aktienmarktjahr. Es gab einmal, die meisten haben es gar nicht mitbekommen, weil es Anfang August war, diesen 10% Abrutscher im MSCI World, ausgelöst durch die Turbulenzen am japanischen Finanzmarkt. Das war aber nach wenigen Stunden schon wieder vorbei. Alle anderen Korrekturen waren lediglich 5%. Also das ist natürlich sehr untypisch und das erwarte ich in diesem Jahr nicht. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass die Volatilität deutlich stärker sein wird. Das geopolitische Umfeld gibt hier einiges her und die Entwicklung möglicherweise in der Zinslandschaft dann gegebenenfalls auch. Also die Volatilität wird größer werden. Aber, und das ist sozusagen eine Grundregel beim Investieren, die teuren Märkte werden im Konjunkturaufschwung schlicht und ergreifend einfach noch teurer. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewinnüberraschungen kommt, zu Umsatzüberraschungen kommt, gerade wenn jetzt die Weltwirtschaft insgesamt mehr Schwung und Fahrt aufnimmt und dann natürlich auch gestützt durch die expansive Geldpolitik in Europa, in China und so weiter, dass dann die Überraschungen noch zunehmen und dann sind auch noch höhere Bewertungen durchaus möglich.
Noch höhere Bewertung bedeutet aber auch, dass die Fallhöhe dann noch höher ist. Also, was ich aus Ihren Worten da so raushöre, ist, dass wenn wir das mal mit einer Party vergleichen wollen, wo man ja immer sagt, man soll gehen, wenn die Stimmung am schönsten ist. Sie sagen, die wird sogar noch schöner. Was dann natürlich die Frage aufwirft, ob sich das timen lässt. Denn wenn wir sagen, dieses Jahr, da folgt dem zweiten guten Aktienjahr hintereinander noch das dritte gute Aktienjahr und das will ich dann auch noch mitnehmen, wird es natürlich welche geben, die frühzeitig sagen, okay, bis zum Schluss gehe ich das nicht mehr mit. Ich bin vielleicht schon im Sommer weg. Also mit anderen Worten, ist das eigentlich schon der Hinweis, jetzt mal die Schwimmwesten anzulegen im Flieger und die Sauerstoffmasken zumindest griffbereit zu halten? Oder sagen Sie, nein, das ist noch zu früh, noch soll man es laufen lassen? Denn auf der anderen Seite, da kommen wir dann gleich zu, haben Sie ja auch mit dem Default amerikanischer Staatsanleihen gedroht, wo man sagen muss, ja, wohin soll ich denn dann am Ende gehen? Ist dann nur noch Cash-Fash oder wie haben wir es?
Ja, also das nochmal klarzustellen, den Default sehe ich im laufenden Jahr sicherlich nicht. Das ist aber eine Gefahr für die nächsten Jahre. Aber Sie haben natürlich recht. Ich würde mich jetzt im Flieger noch nicht bewaffnen mit der Schwimmweste. Ich würde auch noch nicht die Sauerstoffmaske in meine Nähe ziehen. Aber ich würde mal gucken, ob das alles funktioniert. Ist da
Ob
wirklich
es da ist.
ist es wirklich da? Das wäre für mich jetzt mal so der Punkt, weil es ist schon so, wenn wir uns jetzt mal ein Jahr weiter beamen, und machen dann wieder einen Podcast und blicken zurück aufs Jahr 2025. Dann sitzen wir da wahrscheinlich da oder hoffentlich mit einem gewissen Grinsen und freuen uns über die guten Erträge, die das letzte Jahr gebracht hat. Aber die Ausgangslage ist dann ja noch schwieriger, weil dann sind die Bewertungen noch höher, es ist alles noch teurer. Es gibt an den Anleihenmärkten auch keine Risikoprämien mehr zu vereinnahmen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Das heißt, wir müssen uns, und das ist das, was wir mit unseren institutionellen Kunden im laufenden Jahr auch schon intensiv betreiben, wir müssen uns natürlich mit der Frage auseinandersetzen, wie wir dann in den nächsten Jahren mit dieser Situation umgehen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Rückschlag kommt, zu einer größeren Korrektur oder mal zu einer längeren Schwächephase, zu einer sehr ausgedehnten Seitwärtsbewegung, die nimmt natürlich überproportional zu. Das ist vollkommen klar. Und da muss man sich wappnen, je nachdem, ob man ein Risikobudget hat oder für Privatanleger, wie groß ist die Risikotoleranz, bieten sich da natürlich jetzt schon bestimmte Lösungen an. Eine beispielsweise, die mir da einfällt, ist ein Nischenprodukt, das in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, die klassische Wandelanleihe. Da sind sie nach oben mit dabei. Ungefähr 70% der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten machen sie da mit. Aber nach unten haben sie eben diesen Bondfloor, der sie vor starken Verlusten schützen würde. Also das wäre zum Beispiel so eine Beimischung, die in diesem Umfeld Sinn macht. Darüber hinaus, so für das aktive Management, ist es sehr wertvoll, sich die Entwicklung der Konjunkturindikatoren, der PMIs, der Geschäftsklimaindikatoren anzugucken. Solange die steigen, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr groß, dass wir die Party-Stimmung sogar noch besser wird. Und dann wäre es schade, wenn wir gehen. Aber wenn wir dort merken, es braut sich was zusammen, die Konjunkturdynamik nimmt nicht mehr weiter zu, dann ist für uns der richtige Zeitpunkt gekommen, um dann zumindest schon mal die Schwimmweste anzuziehen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Ist es, man sieht ja jetzt häufiger dann diese gleichgewichteten Indizes, man hört viele Ratschläge Richtung Value umzuschichten, sich dann doch mal irgendwie die Nebenwerte anzuschauen, oder Europa gegenüber den Amerikanern überzugewichten. Was halten Sie von all diesen Maßnahmen? Weil Wandelanleihen mit Blick in die Historie haben ja dieses asymmetrische und vielfach gerühmte Risikoprofil nicht immer gezeigt. Die sind ja zwischenzeitlich auch ganz gut mit gestresst gewesen, wenn es Druck an den Börsen gegeben hat.
Haben sich dann aber auch sehr schnell wieder erholt. Also sie sind kein vollständiger Schutz, aber ein gewisser Schutz. Den haben sie, weil sie nach unten eben durch diesen Bondfloor eine Schutzwirkung haben, auch durch die Coupons. Das ist das eine. Gleichgewichtet, ja, das ist aber jetzt auch bei uns schon seit mehreren Monaten auch im Speiseplan, dass wir das empfehlen. Wir haben darüber hinaus auch jetzt schon kurz nach der Trump-Wahl die Mid-Caps übergewichtet gegenüber Large-Caps. Wir haben Europa übergewichtet gegenüber USA. Das sind alles Maßnahmen, die würde ich unterstreichen. Dort bei den Nachzüglern ist das Aufholpotenzial besonders groß. Aber man hört da oft eben die Aussage, da ist es noch nicht so teuer. Das stimmt aber, wie ich vorhin gesagt habe, eben auch nicht mehr. Also teuer ist mittlerweile auch der DAX, auch der Stoxx 600. Also so richtig günstig gibt es da gar nichts mehr, außer natürlich ausgebombte Value-Titel. Aber selbst da, sagen ja die Value-Experten, ist die Auswahl mittlerweile begrenzt.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, den Abgesang auf die großen amerikanischen erfolgreichen Unternehmen, die nicht nur das letzte Jahrzehnt geprägt haben, sondern die letzten Jahrzehnte inzwischen. Das haben wir schon oft gehört und trotzdem ist die Show immer weitergegangen und dadurch immer mehr Leute passiv investieren, wird sich das auch noch viel länger fortsetzen. Was sagen wir denn diesen Daueroptimisten?
Programmhinweis: Drescher und Sie. Fondquartett. Aktuelle Themen und Markteinschätzungen, relevante Produkte und Sprecher, der interaktive Gedankenaustausch zwischen Referenten, Investoren und Mitgliedern der Redaktion von Drescher & Cie, um gleich mal ein paar Gründe zu nennen, die für einen Besuch unserer kommenden Roadshow sprechen. Es erwarten Sie 8 Städte im März 2025. Treffen Sie uns in Gelsenkirchen, Berlin, Hannover, Münster, Heidelberg, Stuttgart, Nürnberg und Dresden. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.fondquartett.de. Quartett.de. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei.
Ja, es ist ja im Endeffekt ist es ein reiner Momentum-Trade, den man da macht als passiv ausgerichteter Investor und als jemand, der darauf setzt, dass diese Rallye einfach weitergeht. Für mich ist aus einem Grunde wahrscheinlich, dass das so nicht passiert, wobei ich da kein Abgesang auf die Magnificent Seven anstimmen möchte. Überhaupt nicht, aber die Wachstumsraten, die glorreichen, die werden sich verlangsamen. Wir haben ja jetzt durch den DeepSeek-Schock schon gemerkt, dass den Verdacht, den ja da so mancher schon hatte, ob man wirklich immer den neuesten Nvidia-Chip braucht, um sich mit KI-Themen in einem Unternehmen zu beschäftigen, dass das vielleicht gar nicht notwendig ist. Ob jetzt diese DeepSeek-Story komplett wasserdicht ist, sei mal dahingestellt. Aber wahrscheinlich brauchen sie nicht die allerneueste Technologie. Und was wir bei diesen Technologieschüben wie KI ja immer wieder erleben, ist, dass es zunächst mal sich sehr stark konzentriert auf einzelne Unternehmen. Das haben wir die letzten Jahre erlebt. Aber irgendwann müssen ja die KI-Anwendungen dann auch in der Breite zum Einsatz kommen. Ja? Bei den Versicherungen, bei den Dienstleistern und so weiter. Und dann erleben wir eben dort die starken Produktivitätszuwächse, für die wir jetzt so viel Geld bezahlen bei Nvidia, Meta und Co. Das heißt, das ist für mich auch in der Wirtschaftsgeschichte ein völlig normaler Vorgang, dass es dann in der zweiten Welle dann andere Unternehmen sind, die dann an die Spitze vorpreschen. Und jetzt kann man natürlich fragen, was macht uns so sicher, dass das jetzt gerade passiert? Gar nichts. Denn die Aussagen, die ich hier mache, die beziehen sich ja nur auf die nächsten 6 bis 12 Monate und es hängen sehr stark am Konjunkturausblick unseres Hauses. Und das kann sich dann in 12 Monaten auch schon wieder ändern. Aber auf längere Sicht bin ich schon davon überzeugt, dass jetzt die Zeit der Nachzügler begonnen hat. Und wir werden sehen, wie es in einem Jahr aussieht. Aber Investmentideen in die Richtung haben wir bei uns schon so umgesetzt.
Die Investoren, die in den letzten 10, 15 Jahren unterwegs gewesen sind, für die waren Aktien immer die attraktivere Assetklasse als Anleihen vom Chance-Risikoprofil her gesehen. Ist das etwas, wo wir uns vielleicht daran gewöhnen müssen, dass das in Zukunft zu relativieren ist oder vielleicht sogar eine längere Phase vor uns liegen könnte, in der Anleihen, die mit Verstand ausgesucht sind, das bessere Chance-Risikoprofil bieten als die Aktienmärkte?
Davon gehe ich ehrlich gesagt aus. Die Gefahr, dass die Zinsen weiter steigen, haben wir vorhin ja schon besprochen. Das gilt ja auch für die längere Sicht. Wir leben in einem anderen Inflationsklima wegen der Demografie und vielen anderen Faktoren. Das macht immer wieder Schübe am Anleihenmarkt mit höheren Zinsen. Die tun weh. Aber danach ist natürlich dann aber auch die Anleihe ein sehr attraktives Investment. Ja, Sie haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, für Investment-Grade-Hybrid-Anleihen, auch so eine Nische, 7% und mehr an Rendite vereinnahmen können. Da müssen Sie am Aktienmarkt ganz schön viel Volatilität dafür aushalten, um sowas zu bekommen. Das heißt, davon gehen wir sehr stark aus, dass nach Zinsschüben und wenn dann auch noch die Risikoprämien sich zwischenzeitlich mal wieder ausweiten, einzelne Nischen und Bereiche am Anleihenmarkt hochattraktiv sind im Vergleich zu den extrem stark anfälligen Aktienmärkten auf längere Sicht. Dazu gehören eben Unternehmensanleihen im Allgemeinen, weil die Kreditqualität sich in den letzten Jahren hier auch stark verbessert hat. Die Hybridanleihen, die in der Kapitalstruktur ein bisschen weiter oben angesiedelt sind, sind hier auch sehr attraktiv, gerade wenn sie aus dem Investment-Grade-Bereich stammen. Das sind Themen, wo sie auch jetzt noch 5% und mehr Rendite vereinnahmen können, ohne große Volatilität. Fast kein Ausfallrisiko, also in meinen Augen sehr attraktiv.
Und Sie hatten ja auch gesagt, dass die Inflationslinke auch nicht vergessen werden sollten. Da meint der ein oder andere immer, die müsse man dann kaufen, wenn die Inflation hoch ist. Nein, die muss man dann kaufen, wenn sie erwartet wird. Und dementsprechend hatten viele sich davon schon wieder getrennt. Und Sie haben gesagt, das gehört ins Portfolio rein. Ja, Herr Dr. Preißler, ich könnte mit Ihnen noch stundenlang weitersprechen, das wissen Sie. Ich habe das hier einmal mehr geschätzt. Ein Fest. Trumpismus, die große Unbekannte an den Börsen war die Fragestellung. Man muss sagen, eigentlich kann man das ganz gut auszählen, sagen Sie, was da die Folge sein wird. Es ist eher so, dass das bekannt ist, als dass es eine Unbekannte ist. Wenngleich wir vielleicht festhalten sollten, dass es keine Konstante ist. Zumindest hoffen wir das nicht, dass sie es dauerhaft wird. Ja. Am Ende der Sendung, Herr Dr. Preister, frage ich meine Gesprächspartner immer, ob Sie eine Empfehlung für uns haben, eine Literaturempfehlung. Was lesen Sie im Augenblick so und was legen Sie uns anheim, dass wir uns vielleicht auch mal damit beschäftigen oder unterhalten, je nachdem, aus welcher Richtung es ist?
Eher unter der Rubrik Beschäftigung. Wir hatten ja vorhin schon das Stichwort KI. Ich habe unter meinem Weihnachtsbaum von Yuval Harari das neueste Werk mit dem Namen Nexus gefunden und regelrecht verschlungen. Das ist nicht ganz so. Das ist ein Historiker, israelischer Historiker, der mehrere Bestseller geschrieben hat, die sehr eingängig zu lesen sind. Das ist in diesem Buch ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen langsamer lesen, aber es geht um die Geschichte der Netzwerke von der Urzeit bis in die Gegenwart und ein bisschen in die Zukunft und am Ende eben auch um die Frage, wie die KI und die Algorithmen unser Zusammenleben, unser demokratisches Umfeld, unsere Gewohnheiten in Zukunft verändern. Und das ist ein bisschen, bestimmt ein bisschen nachdenklich und sicherlich kein Buch für Leute, die sehr stark mit KI-Euphorie gesegnet sind, aber für alle anderen, die sich da auch Sorgen machen, um was hat das für Konsequenzen für die Demokratien und so weiter, ist das ein absoluter Must-Have und eine große Empfehlung meinerseits.
Der kann ich mich nur anschließen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich lese auch dran, lese immer so ein paar Bücher parallel, je nach Stimmung und Interessenlage an dem Tag und an Aufnahmefähigkeit. Das muss man auch noch dazu sagen. Und Nexus liegt da mit auf dem Nachttisch. Ich glaube, ich bin bei der Hälfte angekommen. Hab schon gelernt, was die künstliche Intelligenz auch mit Tauben und der Übermittlung von Botschaften zu tun hat. Wer das Buch schon gelesen hat, wird wissen, was ich meine. Eine gute Empfehlung, Herr Dr. Preißler. Ich danke Ihnen dafür. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich dafür, dass Sie so viel Geduld und Zeit für uns heute wieder investiert haben und uns zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, dass Sie den Kanal Fondsgedanken abonnieren, so Sie es noch nicht getan haben, dass Sie ihn bewerten, wo Sie den sozialen Medien die Möglichkeit dazu haben und es an Ihre Kollegen auch gerne weiterempfehlen. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.